SWR 2 Tandem.
Jede Familie hat Geheimnisse, große und kleine. Und manchmal, da wird ein solches Geheimnis so groß und mächtig, dass es eine Familie über Generationen hinweg prägen kann. So ist es bei der Familie Frick aus Lambsheim in der Pfalz. Jahrzehntelang wurde bei ihr über alles Mögliche gesprochen. Nur nicht über den frühen und rätselhaften Tod eines Familienmitgliedes vor mehr als 70 Jahren. Aber dann beginnt die Enkelin des Jungverstorbenen zu recherchieren. Und plötzlich ist in der Familie nichts mehr, wie es einmal war. Der lange Arm von Scham und Schuld von Nathalie Akbari.
Ich habe in der Nacht auf meinen 18. Geburtstag tatsächlich von meinem Opa geträumt und war selbst ganz baff davon, bin aufgewacht mit Tränen in den Augen und dachte, was war das denn? Wer hat mich da denn besucht? Also es war wirklich ganz skurril und berührend. Und da fiel mir zum ersten Mal auf, Mensch, du weißt gar nichts über diesen Menschen.
Julia, 26 Jahre alt, sitzt in ihrem Elternhaus am Klavier. Oben auf dem Instrument steht ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt einen jungen, gut aussehenden Mann. Walter Frick, Julias Großvater. Das Foto steht noch nicht lange dort.
Das Thema war vom Tisch mit unserem Vater. Es hat nie jemand drüber gesprochen.
Achim, Julias Vater, 75 Jahre alt. Er ist der Sohn des Mannes auf dem Foto. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Das Einzige, was er lange Zeit von ihm wusste, war, dass er Dirigent war.
Als ich dann selbst anfing, Gesang zu studieren, war diese Nähe über die Musik natürlich noch größer. Und ich habe immer wieder so Parallelen gesucht und gefunden. Und dann wollte ich es irgendwann wissen.
Warum ist Julias Großvater Walter Frick 1941 gestorben? Im Alter von nur 32 Jahren. Was Julia zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, auch ihr Vater, der Sohn von Walter Frick, hat sich als junger Mann diese Frage gestellt.
Diese Geschichte fing so an, dass ich eine Ahnung hatte, in der Familie stimmt etwas nicht. Und um das genau zu recherchieren, habe ich eine Psychoanalyse gemacht. Und auf diesem Wege hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass etwas nicht stimmt, sodass ich dann eine Ahnung hatte. Und das führte mich dazu, dann irgendwann mir den Mut zu nehmen, über die Grenzen unserer Familie hinaus zu dieser Hedwig zu fahren. Alleine bin ich dahin gefahren, habe ihr dann ins Gesicht gesagt, es stimmt etwas nicht, sag mir mal bitte, was war denn mit meinem Vater?
Hedwig war die Schwester von Walter Frick, also die Tante von Julias Vater.
Und dann hat sie cool diese Geschichte erzählt. Und als sie fertig war, weiß ich noch, dass ich, als wäre ich an dem Tötungsort gewesen, fluchtartig ins Auto bin und habe auch später gar keinen Kontakt mehr zu dieser Tante gehabt.
Dieser Besuch bei seiner Tante Hedwig liegt inzwischen mehr als 30 Jahre zurück. Nie hat Achim Frick darüber mit jemandem gesprochen, bis Julia anfängt, sich für ihren Großvater zu interessieren.
Ich erinnere mich, dass ich an einem Sonntagmorgen bei meinen Eltern zu Gast war, da habe ich also schon in Mannheim gelebt und habe einfach gefragt, sag mal Papa, was weißt du über deinen Vater? Da war doch irgendwas, der ist doch früh gestorben, was ist da passiert? Und dann hat sich das Frühstück sehr ausgedehnt und er hat mir da zum ersten Mal erzählt, was er wusste, nämlich, dass sein Vater in einer Nervenklinik war und dass er dort umkam und dass er von der Schwester seines Vaters Jahrzehnte später auf sein Drängen hin auch erfahren hat, dass man ihm dort wahrscheinlich die Spritze gegeben hat. Das war so ihr Wortlaut.
Aber jetzt fangen die Fragen für Julia erst an. Was genau ist damals passiert? Warum kam ihr Opa in eine Nervenklinik? Ging er freiwillig oder wurde er gezwungen? Tante Hedwig konnte sie diese Fragen nicht mehr stellen. Sie war gestorben, als Julia noch ein Kind war. Genauso wie Julias Oma, die Frau des mysteriösen Großvaters. Also beginnt sie selbst zu recherchieren.
Das ist wie so eine Schatzsuche gewesen. Also bei uns auf dem Dachboden hat es angefangen, also tauchten plötzlich Dinge auf. Und immer wenn ich zu Besuch war, habe ich irgendwas Neues gefunden, was mir vorher noch nicht aufgefallen war.
4. Juli 1940. Brief von Walter Frick an seine Schwester Hedwig in Berlin.
Meine Lieben, Traum Heidelberg futsch. Schon besetzt. War bestimmt schon besetzt, als es mir angeboten wurde. Sonst alles still. Saarbrücken will Anfang Oktober aufmachen. Ich schrieb sofort nochmals an den Intendanten.
13. Juli 1940. Brief von Walter Frick an seine Mutter in Zweibrücken.
Heute kam die Absage für Saarbrücken. Und zwar auf einem vorgedruckten Formular. Absagen, wie sie an jeden gehen, der für irgendein Engagement nicht in Frage kommt. Da steht einem manchmal das Hirn still.
Dezember 1940. Brief von Walter Frick an das Propagandaministerium in Berlin.
Sehr geehrter Herr Kunz, im Anschluss an meinen letzten Besuch am 25. November bitte ich Sie ergebenst um eine Auskunft über eine Entscheidung der Intendantenbesetzung des Stadttheaters in Metz. Für eine baldige Nachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar. Heil Hitler, ergebenst Walter Frick.
Sein letzter Tag, sage ich mal, in Freiheit ist wohl so abgelaufen, das konnte ich durch viele, viele Akten rekonstruieren, dass er eine Absage von einem Opernhaus bekam. Er hat sich nach Stellen umgeschaut und seine letzte Hoffnung wurde zerschlagen durch eine Absage.
6. März 1941. Brief des Propagandaministeriums an Walter Frick in Berlin.
Auf Ihr Schreiben vom 12. Dezember 1940 teile ich Ihnen mit, dass in Metz bereits bestimmte Dispositionen getroffen worden sind. Ich bitte Sie, mir von Fall zu Fall Mitteilung zu machen, wenn Sie sich um eine andere Vakanz bewerben. Heil Hitler, Dr. Lange.
Dadurch war klar für ihn, dass er jetzt zur Wehrmacht eingezogen werden muss. Und das wollte er auf gar keinen Fall. Und ist dann mit diesem Brief auch zu seiner Schwester, weil sie die Person war, die am nächsten zu ihm lebte damals. Und hat dort wohl ja die Nerven verloren, könnte man sagen. Angefangen zu heulen, war ganz fertig mit der Welt.
Ein Nervenzusammenbruch. Aus Enttäuschung darüber, dass er die Stelle nicht bekam, die ihn davor bewahrt hätte, in den Krieg zu ziehen. Einen Krieg, in dem er als feingeistiger Musiker nicht kämpfen wollte. Alles keine große Sache, wenn da nicht der Mann der Schwester gewesen wäre.
Der Mann seiner Schwester war eben ein SS-Hauptsturmführer, mit dem er auch nicht ganz grün war. Und der wohl diese Situation nutzte, sagte, so einer muss weg. Und er hat dann wohl einen Abholwagen organisiert und SS-Männer sind gekommen und haben meinen Opa mitgenommen. Und dann kam er in eine nahegelegene Nervenheilanstalt. Hedwig hat erzählt, er wollte noch aus dem Badfenster fliehen. Was ihre Rolle dabei war, ist ein Rätsel. Ob sie geholfen hat, ob sie schockiert zugeschaut hat, wir wissen es nicht. Jedenfalls wurde mein Opa dann abtransportiert.
Tagebuch Hedwig Beilhack, März 1941.
Habe Perdita von Isabel Hammer gelesen. Angefangen und zu Ende geführt in einer furchtbaren Zeit, die mich Entsetzliches durchmachen ließ und die Walters gänzlichen Nervenzusammenbruch brachte. In diese Zeit fällt auch Heidruns erster Geburtstag, der der traurigste Tag seit langer Zeit wurde. An diesem Tag wurde Walter in die Nervenklinik eingeliefert.
Bernau bei Berlin, 8. August 1941, Sterbeurkunde.
Der Kapellmeister Walter Frick, evangelisch, ist am 7. August 1941 um 9.15 Uhr in Bernau, Nervenheilanstalt, verstorben. Todesursache: traurige Verstimmung, Depression, Erschöpfung. Eingetragen auf mündliche Anzeige des SS-Hauptsturmführers Armin Beilhack. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Armin Beilhack.
Der Tod ist gemeldet worden von seinem Schwager, der ihn eingewiesen hat. Und das war der Punkt und auch das Dokument, wo bei uns alle Alarmglocken gingen, weil man an trauriger Verstimmung nicht mal eben stirbt und schon gar nicht 1941 in einer Nervenheilanstalt.
Julia Frick und mit ihr zusammen ihr Vater beginnen zu begreifen, was für ein Drama sich da abgespielt hat, vor über 70 Jahren in Berlin. Und dass der Walter Frick ans Messer geliefert hat, aus der eigenen Familie kam.
Der Armin Beilhack wusste genau, was in solchen Kliniken vor sich geht und hat deswegen meinen Opa sicher nicht aus kurativen Gründen da eingewiesen, sondern er wusste, was dort mit ihm geschehen wird. Und ich nehme an, dass er sogar seinen SS-Leuten den Auftrag erteilt hat, guckt, dass der nicht wieder da rauskommt.
Warum der SS-Schwager Walter Frick ins Verderben geschickt hat, wissen Julia und ihr Vater nicht. Hier sind sie auf Vermutungen angewiesen. Eine geht dahin, dass Armin Beilhack seinen Schwager benutzte, um seine Frau loszuwerden. Denn die Ehe zwischen Armin und Hedwig Beilhack war zu diesem Zeitpunkt zerrüttet.
Weil laut Hedwig der Armin eine Beziehung, außereheliche Beziehung zu einer Kameradenfrau pflegte. Und da hatte sie gegenüber meinem Vater dann später auch wörtlich gesagt, das haben die damals ja auch nicht gerne gesehen, die Nazis. Und sie wollten wohl beide auch die Scheidung. Er war aber SS-Hauptsturmführer, hatte ein gewisses Prestige und er wusste sicher auch, dass er die Möglichkeit hat, eine Scheidung in die Wege zu leiten, wenn er in der Familie seiner Frau Hinweise auf sogenannte kranke Erbanlagen findet. Und es deutet alles darauf hin, dass mein Opa mit seiner psychischen Konstitution da ein gefundenes Fressen war.
Befragen kann Julia Frick Armin Beilhack über seine Motive nicht mehr. Er fiel 1943 in Russland.
Es ist aber auch wiederum nicht ausgeschlossen, dass er nicht in sein Weltbild, in sein Männerbild passte und dass er schlicht der Meinung war, er tut da auch was Gutes für den Volkskörper, wie man ja damals sprach, dass er diesen Mann, diesen weinenden Mann, der Angst vorm Wehrdienst hat, dass der ja zu nichts mehr zu gebrauchen sei. Denn dafür waren ja die Männer da in dem Moment, dass sie fürs Vaterland kämpften.
Ausschnitt aus Opfer der Vergangenheit. NS-Propagandafilm 1937.
Auf 4 bis 5 Patienten kommt eine Pflegeperson und auf 200 Patienten ein Arzt. Viele Tausende kostet diese Lebensdauer an Volksvermögen. Dürfen wir kommende Geschlechter weiter mit solchem Erbe belasten? Wer Unkraut verhindert, fördert das Wertvolle.
Die Zeit, als mein Opa dort umkam, ermordet wurde, das war der August 41 und das war genau die Zeit, in der diese Euthanasiemorde umorganisiert wurden, weil in einer ersten Phase die Menschen noch verlegt wurden, in Anführungszeichen. Es wurde den Familien mitgeteilt, man habe den Patienten verlegt. Und das ging in Kliniken, die reine Tötungsanstalten waren. In denen wurden die Menschen dann direkt nach Ankunft vergast. Das ist aber mit der Zeit aufgeflogen und dann sahen sie sich gezwungen, das etwas heimlicher vonstatten gehen zu lassen und haben deswegen beschlossen, die Menschen direkt in den Kliniken, in denen sie sich befinden, zu töten. Und das ging zum einen mit Spritzen, tödlichen Medikamenten, Überdosen von Medikamenten und zum anderen dann ab Mitte 1941 auch dadurch, dass man sie gezielt hat verhungern lassen, Mangelernährung. Und Erschöpfung ist eine Todesursache, die ganz, ganz oft gewählt wurde, die wurde eingetragen und das wurde den Angehörigen so übermittelt.
Tagebuch Hedwig Beilhack, 12. Oktober 1941.
Leider habe ich eine sehr große Pause gemacht. Dazwischen liegt so schrecklich Schweres. Der Tod meines einzigen Bruders Walter kurz vor seinem 33. Geburtstag. Er starb am 7. August, nach 5 Monaten schweren Leidens. Ich selbst bin daran fast krank geworden und habe viel Mühe gehabt, mich wieder einigermaßen zu erholen. Aber ich muss es ja, meiner Familie und meines Kindes wegen. Und so will ich auch hier das Traurige weglassen und nur von Heidrun erzählen. Sie hat schon so viel dazu gelernt. Jeden Tag kommen neue Sätze und Worte zum Alten. Nun kann sie auch schon ganz zärtlich sein und so lieb Muttilein sagen.
Als ich dann noch durch das Tagebuch seiner Schwester erfahren habe, dass er wirklich 5 Monate in dieser Klinik war, da bin ich auch so ein bisschen zusammengebrochen, weil ich einfach bis zu dem Zeitpunkt dachte, es sei schneller gegangen. Und mir dann einfach bewusst wurde, wie sehr er wohl auch noch gelitten hat.
Jedes Mal neu, wenn ich durch Julias Arbeit konfrontiert werde mit dem Thema, das geht mir schon sehr, sehr nah. Einerseits wurde mein Vater buchstäblich zum Leben erweckt und zur gleichen Zeit musste ich aber auch zur Kenntnis nehmen, wie tragisch sein Leben geendet hat. Also das ist schon ganz, ganz, ganz schlimm.
Julia Frick hat herausgefunden, was mit ihrem Großvater geschehen ist. Aber das reicht ihr nicht. Sie will das Schweigen in der Familie brechen und die ganze Geschichte öffentlich machen. Sie erstellt eine eigene Seite im Internet und initiiert, dass für ihren Großvater ein Stolperstein verlegt wird, vor seinem Elternhaus im pfälzischen Zweibrücken.
Mein Umfeld hat sehr unterschiedlich reagiert. Also meine nähere Familie, sprich meine Eltern, meine Geschwister, die standen da direkt dahinter. Denen war klar, dass das ja auch mit ihnen zu tun hat. Und auch meine Tante und deren beide Söhne, meine Cousins, die waren auch eher so erstmal geguckt, was passiert da jetzt, ob ich das jetzt alles ernst meine und dranbleibe. Aber es gab dann so einen Punkt, wo die Menschen dann gemerkt haben in meinem Umfeld, die zieht das durch und der ist das wichtig. Als ich den Stolperstein für ihn dann initiiert habe und als der auch verlegt wurde im Februar 2012, da habe ich tatsächlich, auch wenn das sehr kitschig klingt, ein letztes Mal bisher von ihm geträumt. Und er stand irgendwie auf so einem Felsen und winkte mir zu. Und ich glaube, er hat so ein Stück Frieden finden können. Und so geht's mir eben auch. Ich habe nochmal mit ihm gelitten. Ich bin mit ihm gestorben irgendwie, aber dann auch wieder erwacht. Also es war sehr, sehr ambivalent alles, weil man zum einen einfach nochmal den Tod dieses Menschen miterlebt und zum anderen aber ja auch ihm seinen Frieden geben kann und für sich selbst ein neues Familienmitglied gewinnt. Also das ist ganz skurril, dass jemand gleichzeitig zum Leben erwacht und nochmal stirbt.
Die Stolpersteinverlegung ist wie eine Beerdigung gewesen, sagt Julia Frick. Danach begann in der ganzen Familie ein langsames Umdenken. Alle nahmen Julias Fundstücke zur Kenntnis und kamen ins Gespräch darüber.
Wir haben nach dem Tod meiner Mutter in 90er Jahren ihr Tagebuch gefunden. Und da stand am Geburtstag von diesem Walter, meinem Vater, stand ein Satz.
23. Oktober 1993, Walters Geburtstag. Ich habe lange geschwiegen.
Was bedeutet das? Ich habe geschwiegen. Sie hat geschwiegen. Ja, ja.
Negative Gefühle waren eigentlich nie ein Thema in der Familie. Darüber wurde nicht gesprochen. Und ich glaube, dieses Schweigen, das mein Vater gelernt hat, er hat ja gelernt, nicht mehr zu fragen, das hat abgefärbt bis auf mich, weil ich mich gut daran erinnere, dass ich oft, wenn ich Sorgen hatte, zum Beispiel schulisch, dann habe ich das anfangs unbewusst, später bewusst, nicht mit nach Hause gebracht. Ich bin nach Hause gekommen als das glückliche, vorbildliche Kind. Ich habe von guten Noten erzählt, von musikalischen Erfolgen. Und ich glaube, meinen Eltern war schon klar, dass da nicht immer alles ganz rein war. Aber ich konnte das einfach nicht ansprechen. Und das nehme ich schon an, dass sich das sozusagen wirklich weiter vererbt hat.
Das ist die Psychodynamik eines Familiengeheimnisses. Da ist etwas ganz Böses passiert und Verschweigen deckt die ganze Wahrheit zu. Und wenn man das hält, geht es immer so weiter.
Ich hatte immer auch das Gefühl, ich selbst bin sehr unsicher. Ich hatte riesige Verlustängste. Ist auch heute noch so, war aber damals noch viel schlimmer, dass ich immer Angst hatte vom Sterben, Angst davor, dass andere Leute sterben. Und mir dachte, ich habe keinen Grund, sowas zu denken. Ich habe noch nie einen mir sehr nahestehenden Menschen verloren. Woher kam das? Und als ich dann diese Geschichte Stück für Stück aufdeckte, wurde mir immer mehr klar, dass da ein Zusammenhang besteht, dass ich diese Verlustängste und diesen Verlust, der ja da war in der Familie, dass der bis zu mir rüberreichte.
Für mich war Drittes Reich völlig unbekannt, auch in der Schule, im Gymnasium. Wir haben Wehrmachtslehrer gehabt, Offiziere und also Gymnasium war gar nichts. Und erst später habe ich dann den Film Nacht und Nebel gesehen aus KZ und da brach in mir eine furchtbare Angst auf und ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich auch immer glaubte, ich müsste auch irgendwie mit 30 sterben zum Beispiel.
Tagebuch Hedwig Beilhack, Januar 1946.
Unendlich viel Schweres in all den Jahren erlebt, worüber ich kein Wort mehr verlieren kann und mag. Nun fangen wir wieder von vorne an. Eigentlich noch viel weiter von vorne als einst. Was ist zwischen 1941 und 1946 alles geschehen? Dieses Buch hätte nie ausgereicht, um all den Kummer niederzuschreiben. Und es geschah ja auch nicht. Und das ist vielleicht auch gut so.
In meiner ganzen Recherche habe ich da auch immer mehr Verständnis entwickelt für meine Großtante Hedwig, für meine Oma Luise, für alle, die damals in meinen Augen auch die Bösen waren, die Schuldigen. Die haben nichts gemacht, die haben es nicht verhindert, die haben es danach nicht aufgearbeitet. Und mit der Zeit habe ich begriffen, warum, weil sie das einfach nicht konnten.
Tagebuch Hedwig Beilhack, Januar 1946.
Manchmal, da packt mich ja wieder die Lust zu leben. Ich weiß nicht, was das ist. Da möchte ich, ja, wie soll ich sagen, in jeder Beziehung leben. Dann erschrecke ich vor mir und meinem Wunsch, weil ich doch meist das Gefühl habe, gar nicht mehr leben zu wollen und nur wegen des Kindes da sein zu müssen. Ich habe geradezu Angst vor dem Schwung, der manchmal anzuheben scheint. Aber es ist besser, nicht darüber nachzudenken, sonst könnte man den Verstand verlieren.
Das wurde im Laufe dieser Jahre auch immer deutlicher, dass da hinter jeder Tat und auch hinter jeder unterlassenen Tat eine ganze Geschichte steckt, die nichts entschuldigen kann, aber sie kann erklären, sie kann einem helfen zu verstehen. Und vor allem führt es auch dazu, dass man sich selbst hinterfragt, was hätte ich eigentlich gemacht? Wäre ich denn der Märtyrer gewesen? Hätte ich mich denen zum Fraß vorgeworfen oder wäre ich nicht auch weggelaufen oder hätte versucht, so lange auch mitzumachen, wie es mir selbst hilft? Das sind Fragen, die dann unweigerlich kommen und denen man sich auch stellen muss.
5 Jahre ist es nun her, dass Julia Frick mit ihren Recherchen begonnen hat. Ein langer Weg, der vieles verändert hat. Ihr Gesangsstudium zum Beispiel hat sie kurz nach der Stolperstein-Verlegung aufgegeben.
Und einer der Gründe war, so fühle ich das manchmal, das klingt esoterischer, als das gemeint ist, dass ich da so eine Aufgabe hatte, die ich erfüllt habe.
Sie muss nicht mehr Musik studieren, um ihrem Opa nahe zu sein. Sie muss nicht mehr seinen Weg gehen, sondern kann ihren eigenen einschlagen. So sieht sie das. Und auch in ihrer Familie hat sich durch die intensive Aufarbeitung der Vergangenheit einiges getan.
Es ist schon so, dass wir uns auch so in unserer Kernfamilie, sag ich mal, meine Eltern, meine Geschwister und ich, dass wir uns da auch näher gekommen sind. Das Sprechen über Gefühle überhaupt ist leichter geworden, auch über negative Gefühle. Und mein Vater ist ein Mensch, der sich recht bedeckt hält. Und so in kleinen Häppchen merkte ich, dass sich da was öffnet.
Ich glaube, das war der Weg, dass Julia uns das schließlich dann noch einmal richtig nahebringen konnte. Und das Familiengeheimnis war gesprengt.
Mittlerweile studiert Julia Frick Kulturanthropologie. Ein Fach, bei dem es darum geht, den Menschen in seinem kulturellen Kontext zu begreifen. Also genau das, was sie bei den Recherchen zu ihrem Großvater gelernt hat. Das Musikstudium vermisst sie nicht. Dennoch setzt sie sich gerne ans Klavier. Denn hier, wenn sie seine Kompositionen spielt, so wie dieses Wiegenlied, fühlt sie sich ihrem Großvater nach wie vor besonders nah.
Meine Motivation, das Ganze so aufzuarbeiten, war, dass ich meinen Opa kennenlernen wollte und dass ich dieses Bedürfnis hatte, ihm was zurückzugeben, was man ihm genommen hat, nämlich den Platz in unserer Familie. Das ist mir mittlerweile auch soweit gelungen, denn sein Bild hängt nicht mehr im Keller, sondern im Wohnzimmer. Und ich habe in der Zeit auch ganz viel über mich selber gelernt, bin da auch selber natürlich dran gewachsen. Und er ist Teil meines Lebens geworden. Und das ist unbezahlbar.
Der lange Arm von Scham und Schuld. Eine Enkelin entdeckt die unglaubliche Geschichte ihres Großvaters. Eine Sendung war das von Nathalie Akbari.